Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das geschieht ihm recht. Wer von uns hat das nicht schon einmal gesagt oder zumindest gedacht? Der Vorgesetzte spielt sich bei jeder Kleinigkeit auf und seine Macht aus und nun unterläuft ihm selbst ein Fehler und er wird vom Chef gnadenlos in die Mangel genommen. Der FC Bayern hat mal wieder für zig Millionen einem Konkurrenten den Topspieler weggekauft und nun kommt der wegen einer Formkrise nicht zum Zuge. Ein aufgemotztes Auto überholt uns riskant und steht wenig später in einer Polizeikontrolle. Das geschieht ihm recht, denken wir dann voller Genugtuung. Wir alle erleben im Alltag Unrecht oder Widrigkeiten in unterschiedlichem Ausmaß. Sei es durch Machtmissbrauch, die Dominanz des Geldes oder die Rücksichtslosigkeit von Menschen. In solchen Momenten sehnen wir uns danach, dass denen, die dies verursacht, Einhalt geboten wird und sie zur Rechenschaft gezogen. Und beim Blick auf die derzeitige Situation der Welt wünschen wir uns doch oftmals, dass den tyrannischen Herrschern, skrupellosen Wirtschaftsbossen und ideologischen Verführern ein Riegel vorgeschoben wird. Diese Sehnsucht teilen wir mit Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, ruft der Prophet Jesaja. Die Bibel ist voll von der Erfahrung erlittenen Unrechts und vom Ringen darum, wie wir damit umgehen sollen. Und davon handelt auch unser heutiger Text aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Wir stehen dazu auf. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Vater, öffne uns Ohren, Augen, Herzen zu verstehen und zu tun, was du uns sagst. Amen. Liebe Gemeinde, die Christen in Rom hatten Unrecht und Verfolgung erlebt. Auch gab es unter ihnen Konflikte, die daher rührten, dass sie teils jüdischer und teils heidnischer Herkunft waren. In seinem Brief legt Paulus ihnen zunächst den Heilsplan Gottes mit der Menschheit und mit seinem Volk Israel dar. Und das mündet in dem Bekenntnis, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Von dieser Mitte her entfaltet Paulus dann eine neue Ethik. Er leitet sie ein mit den Worten, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und dann stellt er seine Gedanken über die Beziehung der Christen untereinander, ihre Beziehung zu Gott und ihre Beziehung zu ihren Feinden unter die Überschrift die Liebe sei ungeheuchelt, hasset das Böse, haltet fest am Guten. Und in diesen Zusammenhang gehört auch unser Text, den wir unter drei Punkten betrachten wollen. Vom persönlichen Umgang mit dem Bösen, mit dem Zorn und mit den Feinden. Das erste, vom persönlichen Umgang mit dem Bösen. Die Frage nach dem Bösen in der Welt betrachtet die Bibel sehr nüchtern. Sie spricht von der wirkmächtigen Existenz des Bösen und erklärt es nicht als eine Folge ungleicher materieller Verhältnisse, mangelnder Erziehung oder einer schwierigen Kindheit. All dies kann Böses befördern, aber selbst bei völliger materieller Gerechtigkeit, perfekter Erziehung und gesunder Persönlichkeit verschwindet das Böse nicht einfach aus der Welt. Es gehört zum Menschsein und ist nach biblischem Zeugnis Folge der Auflehnung des Menschen gegen Gottes guten Willen. Dabei fällt es uns immer leichter, das Böse im Handeln und Wesen des anderen zu sehen, als in uns selbst. Auch wer diese Welt rein materialistisch versteht, kommt nicht daran vorbei, das Böse und die Existenz des Bösen zu erklären. Und dabei steht er vor noch größeren Problemen als wir Christen. Denn Materie kennt keine Moral. Eine rein von Zufall und Notwendigkeit bestimmte Welt bringt keine moralische Kategorie Gut oder Böse hervor. Wir bilden uns das Böse aber nicht nur ein. Es ist real. Die Erfahrung des Bösen und von Bosheit gehört untrennbar zu unserem Alltag und lässt uns oft genug erschrocken und fassungslos zurück. Zugleich aber kennt jeder Mensch die Sehnsucht danach, dass Böses gestraft und verhindert wird. Zumindest dann, wenn man nicht als Täter des Bösen auftritt, sondern als Opfer. Dann sehnen wir uns nach Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Strafe für das Böse. Welch schreckliche Dynamik andererseits ein ungezügelter Teufelskreis von Rache und Gegenrache mit sich bringen kann, das zeigt sich in Gesellschaften, in denen Blutrache zur Rettung der Familienehre geübt wird. Paulus ruft die Christen zu einem völlig anderen Umgang mit erlittenem Bösen auf. Dabei greift er auch auf alttestamentliche Texte zurück und er entfaltet seine Anweisungen in mehreren Schritten. Da ist zunächst einmal ein Verzicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das griechische Wort für vergelten bedeutet auch entlohnen, zurückgeben, wie in einer Handelsbeziehung. Du gibst mir dies und bekommst den entsprechenden Gegenwert. Für Nachfolger Jesu aber gilt eine andere Währung. Wir sollen und dürfen das Böse beim Namen nennen. Wir sollen aber nicht mit Bösem zurückzahlen. Paulus gebietet nämlich zweitens eine neue Ausrichtung. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Wenn ich beim Autofahren im Navi falsche Daten eingebe, werde ich nicht an mein eigentlich gewünschtes Ziel kommen. Unsere neue Ausrichtung, unser Ziel ist auf das Gute hin. Und diese Ausrichtung wird von Paulus in einer dritten Aussage verstärkt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wenn ich auf erlittenes Böses mit Bösem antworte, hat das Böse in mir sein Fortleben gesichert und gesiegt. Es verliert aber seine Macht über mich, wenn ich gegen das Böse das Gute setze. Und diese Betonung des Guten wird grammatikalisch im griechischen Text noch dadurch deutlich, dass die Reihenfolge im Satz wörtlich lautet: überwinde im Guten das Böse. Nicht mehr das Böse also steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern das Gute, das ich mit meinem ganzen Wesen anstreben soll, weil Gott es so will. Paulus sagt nicht, dass dieser Weg einfach ist. Jesus hat ihn mit dem Tod am Kreuz bezahlt. Doch genau darin hat er gezeigt, dass der gute Wille des Vaters mehr wert ist als alle erdenklichen Vorzüge dieser Welt. So hat Jesus das Böse und den Bösen ein für alle Mal besiegt. Und weil Jesus überwunden hat, können und dürfen auch wir im Guten das Böse überwinden. Ich komme zum zweiten Punkt, vom persönlichen Umgang mit dem Zorn. Wenn wir uns schlecht behandelt fühlen, dann löst dies in uns eine umfassende Reaktion aus, die deutlich macht, dass wir ein komplexes Gebilde aus Leib, Seele, Geist und sozialen Beziehungen sind. Negative Gefühle führen zu einer Ausschüttung von Stresshormonen. Daraus folgt ein Anstieg von Blutdruck und Puls, den wir als Unruhe spüren. Bis hierhin ist dies eine ganz normale, natürliche Reaktion mit offenem Ausgang. Die Auswirkungen aber auf uns und auf unser Umfeld, die hängen nun davon ab, wie wir damit umgehen. Fressen wir diese negativen Gefühle in uns hinein, werden wir auf Dauer krank. Leben wir sie ungebremst aus, gefährdet ihr zerstörerisches Potenzial unsere Beziehungen. Paulus gibt uns in Vers 19 den Rat: Gebt Raum dem Zorn. Viele Übersetzer ergänzen: dem Zorn Gottes. Das ist im Gesamtzusammenhang des Textes sicher stimmig. Paulus spricht ja im Römerbrief viel von Gottes Zorn und Gericht und ergänzt auch hier: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, aus 5. Mose 32. Im griechischen Text allerdings steht nur Zorn, ohne den Zusatz Zorn Gottes. Und meines Erachtens zielt dieser Text gerade nicht primär auf Gottes Zorn, sondern spricht zumindest auch über unseren Umgang mit Zorn. Und das können wir leicht übersehen, wenn wir allzu schnell vom Zorn Gottes sprechen. Raum geben klingt nach Freiheit. Das griechische Wort für Raum, Topos, bedeutet aber zugleich Ort oder Platz. Und das lässt die Deutung zu: weiß dem Zorn einen Platz zu. Indem wir dem Zorn einen Platz zuweisen, setzen wir ihm zugleich Grenzen. Er darf nur dahin und nirgends sonst. Und die Bibel spricht mehrfach davon, wie solches Eingrenzen aussieht. In Psalm 4, Vers 5 heißt es: Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Unser Zorn mag berechtigt sein, aber uns erst einmal zurückzuziehen und die Situation in Ruhe zu bedenken, kann uns davor bewahren, im Zorn Schaden anzurichten, der sich nur mit Mühe oder gar nicht wieder heilen lässt. Es ist immer gut, wenn ich einen Brief oder eine E-Mail, die ich aus einer Empörung heraus geschrieben habe, vor dem Versand noch mit Abstand ein paar Mal korrigiere. Das sündiget nicht hier unterstellt zudem meinen Zorn der Ordnung der Gebote Gottes. Und der Epheserbrief, Kapitel 4, ergänzt: Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Zorn braucht eine zeitliche Grenze, damit er nicht andauert, uns den Schlaf raubt und noch dazu führt, dass der Teufel in unserem Herzen und Handeln Raum bekommt und Bitterkeit pflanzt. Paulus zeigt noch weitere Grenzen des Zorns auf. Ich hatte eingangs Vers 2 zitiert, der uns auf den Willen Gottes verweist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Dem ist auch unser Zorn unterzuordnen. Und Vers 19 spricht vom Warten auf das Handeln Gottes. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Dabei meint Rache und Vergelten im Griechischen nicht ein blindwütiges Dreinschlagen, sondern ein gerechtes, wohlbemessenes Handeln. Gottes Zorn und seine Gerechtigkeit treffen letztlich im Kreuz von Jesus Christus zusammen, über den Jesaja Kapitel 53 sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott selbst trägt die Strafe, die menschliche Bosheit verdient. Und weil er weiß, dass wir in unserem Zorn oft weit über das Ziel hinausgehen, sollen wir die Rache getrost ihm überlassen. Für heiligen Zorn ist keiner von uns heilig genug. Und schließlich begrenzt Paulus unseren Zorn noch damit, dass er in Römer Kapitel 13 von der Rolle der Obrigkeit spricht, die als Gottesdienerin Gerichtsautorität besitzt, die für die Vergeltung zuständig ist. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in dem dies weitgehend gegeben ist und dass wir mitgestalten dürfen, durch Beten, Reden und Handeln. Ich komme zum dritten Punkt, vom persönlichen Umgang mit Feinden. In unserer Gesellschaft scheint die Fähigkeit zu sachlicher Auseinandersetzung zu schwinden und der Unterschied zwischen Gegnern und Feinden zu verblassen. Allzu rasch sehen wir in jemand, der uns widerspricht, ungeachtet seiner Grundhaltung, nicht mehr ein Gegenüber in der Diskussion, sondern einen Feind, den man zum Schweigen bringen will. So werden Gespräche zunehmend zu einem Echoraum und es findet kein wirklicher Austausch mehr statt. Wir Christen bilden dabei leider keine Ausnahme. Fehlt nicht auch uns oft die Bereitschaft zuzuhören und Neues zu denken? Suchen wir nicht auch im Gespräch oft eher eine Bestätigung und befürchten hinter jeder Anfrage einen Angriff auf den Glauben, statt die Gedanken und Beweggründe des anderen erst einmal zu verstehen? Nicht in jedem Gegner lauert ein Feind. Die Christen in Rom wussten sehr wohl, was Feindschaft ist. Sie hatten Verfolgung erlebt und ihnen stand noch Schlimmeres bevor. Und ihnen gibt Paulus einige wichtige Anweisungen. Als erstes, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Wir Christen sollen ein friedliches Miteinander anstreben und fördern. Das heißt nicht, dass wir uns nicht klar zu Jesus bekennen und für unseren Glauben einstehen. Das wird auch zu Konflikten führen. Die aber entzünden sich an unserem Bekenntnis, nicht an feindseligem Auftreten. Und dabei müssen wir im Zweifel auch bereit sein, für Jesus zu leiden. Ein zweites: Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Paulus zitiert dies aus den Sprüchen Salomos. Es geht dabei nicht darum, dem Feind all seine Wünsche zu erfüllen. Es geht darum, seine Not, Hunger und Durst zu lindern. feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln meint dabei sicher nicht, dass ich ihn durch meine Hilfe beschäme und dann triumphiere. Jetzt sieht er endlich, wie gemein er ist und wie gut ich bin. Die feurigen Kohlen meinen meines Erachtens nichts anderes, als dass mein Handeln Wirkung haben wird. Welche Wirkung bleibt offen? Jesus zeigt das am Beispiel vom barmherzigen Samariter. Der erwartet für seine selbstlose Hilfe von dem verletzten Juden keinen Dank. Er erwartet allenfalls, dass er als Samariter auf dem Rückweg noch mehr Geld für die Pflege des Feindes bezahlen muss. Dennoch tut er einfach das, was nötig ist, um die Not zu lindern. Ein drittes, sagt Paulus, rächt euch nicht selbst. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Gott besser weiß, welches Maß an Strafe angemessen ist und dass wir das dann getrost ihm überlassen dürfen. Wenige Verse vor unserem Text fordert Paulus aber nicht nur den Verzicht auf Rache, sondern sagt, segnet die euch fluchen, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wie oft und wie schnell ist das Erste, was im Zorn aus mir herauskommt, ein wütendes Schimpfwort. Wenn ich vor jedem beabsichtigten Schimpfwort ein Segensgebet für den anderen sprechen würde, würde sich mein Schimpfen ganz schnell erledigen. Paulus hängt die Messlatte hier sehr hoch. Wie können wir den Sprung schaffen von unserem anfänglichen "Das geschieht ihm recht" zu dem, was Paulus hier schreibt? Ich darf Sie beruhigen, wir können es gar nicht. Denn das Böse, von dem Paulus spricht, ist nicht nur um, sondern auch in uns. In Jesus aber hat Gott das Böse und den bösen Satan ein für alle Mal überwunden. Jesus ist nicht nur Vorbild. Er selbst ist die Mitte, von der Paulus hier sagt, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Er ist es, der den Willen Gottes erfüllt hat und verkörpert, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und er ist es, der durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und uns erneuern kann und will. Wir übernehmen und überschätzen uns gewaltig, wenn wir meinen, wir könnten und müssten zu guten Menschen werden. Aber wir dürfen Jesus glauben, dass er die Kraft hat, mit dem Bösen in uns, mit unserem Zorn und mit unserer Unfähigkeit zur Feindesliebe umzugehen. Und wir dürfen gewiss sein, er gibt uns nicht, was wir verdient haben, und nicht so, dass uns Recht geschieht. Er gibt viel mehr. Er gibt Gnade. Amen.